MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. In der aktuellen Ausgabe unseres Innehalten-Magazins ist dieses Mal der Schwerpunkt die Ökumene. Die aktuelle Ausgabe des Magazins stellt nämlich verschiedene ökumenische Zentren in ganz Deutschland vor. Unter anderem auch St. Florian und die evangelische Sophienkirche in München-Riem. Die verbindet nicht allein ein gemeinsamer Kirchturm und dieselbe Postadresse, nein, viel, viel mehr. Mein Kollege Alois Bierl hat den Beitrag über dieses ökumenische Zentrum geschrieben und ist jetzt hier bei mir im Studio. Alois, was ist denn das Besondere an den Kirchengemeinden in München-Riem?
Zunächst einmal, dass dort Ökumene sich nicht auf evangelisch und katholisch beschränkt. Auch eine kleine syrisch-orthodoxe Gemeinde hat dort ihren Platz, die vor allem aus indischen Christen besteht.
Das musst du bitte erklären.
Ja, in Südindien ist das Christentum deutlich länger zu Hause als in Deutschland. Der Apostel Thomas soll dort im ersten Jahrhundert gewirkt haben. Und in den dortigen Gottesdiensten werden bis heute die aramäische oder syrische Sprache aus der Zeit von Jesus und frühe orthodoxe Riten gepflegt. Darum syrisch-orthodoxe Kirche. Und die in München lebenden indischen Christen dieser Konfession haben ihre Heimat in St. Florian und sind Teil des ökumenischen Zentrums.
Und wieder ein Stückchen schlauer geworden. Was bringt denn diese Ökumene den Christen, die sich dort begegnen?
Also, was mir alle Ansprechpartner gesagt haben, es ist ein enormer spiritueller Gewinn. Zu sehen, wie andere Christen ihren Glauben leben, ist einfach anregend. Und der katholische Seelsorger in St. Florian, Mateusz Jarzybowski, formuliert das so.
Ich sage immer wieder, man braucht immer das zweite Auge, um räumlich zu sehen. Und wir brauchen auch den anderen Gläubigen, um auch einen anderen Blick auf den eigenen Glauben zu werfen. Ja. Wo man sich das auch gegenseitig schenken kann und sagen kann, ja, das können wir euch bieten, das können wir mit euch teilen.
Die unterschiedlichen Christen sehen ihre eigenen Traditionen und ihre Identität deutlicher, merken aber auch, wo sie voneinander etwas lernen können.
Zum Beispiel?
Ja, die evangelischen Christen haben eine starke Tradition, die Heilige Schrift zu lesen und darüber zu diskutieren. Das hat durchaus auch Katholiken in Riem angeregt, sich stärker mit der Bibel zu befassen. Die syrisch-orthodoxen Christen haben ausdrucksstarke Riten, die ganz stark das Gefühl berühren. Dafür sind die katholische und die evangelische Gemeinde sehr feinfühlig geworden durch diese Gäste. Und so hat etwa die evangelische Pfarrerin Ulrike Fehr das Ritual der Taufkerze übernommen.
Vor 20 Jahren hatte man noch keine Taufkerzen oder nur sehr wenig. Jetzt ist es gang und gäbe. Also, dass wir auch mehr auf diese Rituale achten.
Es lässt sich also viel Respekt füreinander lernen und manches sogar übernehmen.
Wo gibt es denn praktische Zusammenarbeit?
Ja, die geschieht im Alltag ganz selbstverständlich. So haben die Gemeinden miteinander etwa eine Lebensmitteltafel für Bedürftige aufgebaut. Dann sitzt die katholische Caritas in den Räumen der evangelischen Gemeinde, weil die besser geeignet sind. Es gibt gemeinsame Tage bei der Firm- und Konfirmationsvorbereitung. Miteinander wirken die Kirchen auch am Gesundheitstag verschiedener Gruppen im Stadtteil mit. Und das seelsorgerliche und Informationsangebot der Kirchen an diesem Tag nutzen auch die vielen Muslime und Bekenntnislosen in Riem.
Das klingt alles ziemlich schön, aber ich bin mir sicher, das ökumenische Zentrum steht auch vor so einigen Herausforderungen.
Ja, das ist richtig. In Riem werden nämlich in einem neuen Bauabschnitt mehrere tausend Wohnungen gebaut. Und auch wenn nur ein Viertel der Bewohner katholisch oder evangelisch sind, die Kirchen sind für das Zusammenleben und das Miteinander der Menschen gerade in diesem Stadtteil wichtig. Denn in Riem leben Menschen aus etwa 110 Nationen und die brauchen Anlaufstellen, Räume oder einfach einen Kindergarten. Gleichzeitig werden die Finanzmittel der Kirchen aber wesentlich knapper werden. Und da ist also eine Ökumene der Ressourcen gefordert. Zum Beispiel, dass man keine katholischen oder evangelischen, sondern einen ökumenischen Kindergarten gründet. Und da steht das ökumenische Zentrum in Riem vor großen Herausforderungen. Das bringt aber auch neue Chancen mit sich, Zukunftsmodelle für eine noch viel engere Zusammenarbeit der Kirchen zu entwickeln.
Das war mein Kollege Alois Bierl über das ökumenische Zentrum in München-Riem. Ist auch Thema in der neuesten Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Das bekommen Sie in und an vielen Kirchen hier bei uns im Erzbistum ganz bequem im Abo nach Hause geliefert und jederzeit auch mit der Innehalten-App. Und zum Magazin gibt's natürlich auch die Online-Seite, also innehalten.de. Klicken Sie doch mal rein und lesen Sie doch mal. Wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken und dir, lieber Alois, vielen Dank.
Gerne.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Ja, die Badesaison ist in vollem Gange. Ob im Freibad, am Badesee oder im Urlaub am Meer, Badebekleidung wird im Sommer oft stark beansprucht. Chlor, Salzwasser, Sonne und Sand können den Stoffen zusetzen und dafür sorgen, dass Farben verblassen oder die Passform leidet. Mit der richtigen Pflege lässt sich die Lebensdauer von Bikini, Badeanzug oder Badehose deutlich verlängern. Worauf Verbraucherinnen und Verbraucher dabei achten sollten, wissen die Expertinnen und Experten vom Verbraucherservice Bayern. Bei mir im Studio ist jetzt deshalb Marco Runge vom VSB, also dem Verbraucherservice Bayern. Schön, dass Sie da sind, Herr Runge.
Danke für die Einladung.
Herr Runge, erstmal, sollte man neue Badebekleidung eigentlich vor dem ersten Tragen waschen?
Ja, das ist durchaus sinnvoll. Bei der Herstellung können nämlich Rückstände von Farben oder anderen Stoffen in den Textilien verbleiben. Gerade Menschen mit empfindlicher Haut sollten neue Badekleidung deshalb vor dem ersten Tragen einmal waschen. Das sorgt für mehr Hygiene und kann Hautreizungen vorbeugen.
Wie reinigt man denn Badebekleidung nach dem Schwimmen oder Sonnenbaden richtig?
Ja, am besten spülen Sie die Badekleidung nach jedem Tragen mit klarem Wasser aus. So werden dann Chlor, Salzwasser, Sand und Schweiß entfernt. Nach einigen Anwendungen oder bei stärkeren Verschmutzungen, da empfiehlt sich zusätzlich eine gründliche Wäsche. Orientieren Sie sich dabei an den Angaben auf dem Pflegeetikett. Besonders schonend ist Handwäsche mit einem Feinwaschmittel. Viele Modelle können aber auch mit 30 Grad im Schonwaschgang gewaschen werden.
Okay, welche Pflegefehler sollte man denn vermeiden?
Ja, Badekleidung mag weder große Hitze, noch dass Sie sie grob behandeln. Deshalb sollten Sie auf Weichspüler verzichten und die Kleidung nicht in den Trockner geben. Auch wenn Sie die Kleidung stark ausfringen, kann das die Fasern beschädigen. Ja, und außerdem sollten Sie nasse Badekleidung nicht stundenlang in der Badetasche liegen lassen. Auch das kann nämlich das Material schädigen.
Und wie trocknet man Badekleidung am besten?
Am besten lassen Sie die Badekleidung an einem schattigen und gut belüfteten Ort trocknen. Direkte Sonne kann die Farben ausbleichen und die Fasern angreifen. Nach dem Waschen sollten Sie das Wasser vorsichtig ausdrücken, zum Beispiel mit einem Handtuch. Danach die Badekleidung möglichst liegend trocknen lassen. So bleibt sie länger in Form.
Vielen herzlichen Dank für die Tipps, Herr Runge. Wenn Sie weitere Fragen haben, der Verbraucherservice Bayern berät Sie gerne. Viele Informationen und praktische Tipps finden Sie auch im Internet unter verbraucherservice-bayern.de. Das war Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort. Mehr Platz ist doch immer gut, oder? Ab sofort mehr Platz haben auch die Schülerinnen der Landshuter Ursulinen-Realschule. Nachdem die Ordensschwestern vor 11 Jahren ausgezogen sind, wurde groß umgebaut. Ja, und jetzt sind im Gebäude die Realschule, das christliche Bildungswerk und ein Klostermuseum. Ja, und zur Einweihung gibt's gleich mal eine Bildungswoche. Das klingt jetzt vielleicht etwas trocken, wird aber super bunt, so Sandra Krump, zuständig für Bildung hier bei uns im Erzbistum München und Freising.
Mit Führungen, mit Vorträgen, mit Liederabenden und so, dass man mal so eine erste Ahnung bekommt, was dieser Ort sein wird und sein kann. Und in den folgenden Monaten und Jahren wird sich das sicher immer weiter entfalten und entwickeln.
Immerhin 62 Millionen Euro hat das Erzbistum München in die Renovierung des Klosters gesteckt. Viel, ja, aber auch super investiert, findet die Ordinariatsdirektorin.
Ja, es sind ein paar ganz spektakulär schöne Räume für die Schule dabei. Also zum Beispiel der Ganztagsbereich mit den Balkendecken, sowas gibt's sonst nicht. Ja. Und natürlich besonders schön ist der Klosterhof. Eine Oase mitten in der Stadt. Wenn man so viel Zeit in der Schule verbringt, dann war unsere Überzeugung immer, dann muss es eine hohe Aufenthaltsqualität haben, weil es ist Lebenszeit.
Wenn man reinschauen will ins neu renovierte Ursulinenkloster mitten in Landshut, in dieser Woche gibt's extra Führungen. Ja, und wir vom MKR wünschen den Schülerinnen an dieser Stelle viel Spaß in eurer frisch renovierten Schule mit jeder Menge Platz. Die KI, also die künstliche Intelligenz, kann schon so einiges. Texte schreiben, Lieder komponieren oder Computer programmieren. Was die KI allerdings nicht kann, ist Bayerisch sprechen. Das soll sich jetzt aber ändern, denn der Landesverein für Heimatpflege hat ein Projekt gestartet, das der KI unseren Dialekt beibringen soll. Denn was die künstliche Intelligenz bisher unter Bayerisch versteht, ist eher Kauderwelsch, so der Geschäftsführer des Landesvereins Rudolf Neumeier.
Wir haben gesagt, wenn die KI Bayerisch lernt, dann soll sie es gescheit lernen und dann soll sie auch differenzieren können. Und deswegen haben wir uns verschiedene Orte ausgesucht, wo unterschiedliches Bayerisch gesprochen wird. Und so fangen wir jetzt mal an, dass die KI kapiert, dass es Varianten gibt des Bayerischen.
Denn in den Regionen gibt es x unterschiedliche Variationen von Bayerisch mit unterschiedlichen Aussprachen und verschiedenen Wörtern für ein und denselben Gegenstand. Zusammen mit der Sprachwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität hat der Landesverein zwei Regionen für das Projekt festgelegt, erklärt der Linguist Professor Lars Bülow.
Jetzt erstmal in der Pilotphase ist es ja so, dass wir zwei sehr spezifische Dialekträume rausgesucht haben, nämlich einmal einen südbayerischen Dialektraum mit dem mittenwalderischen, wo wir quasi für diesen Dialekt die KI trainieren. Und dass natürlich da jetzt zwei Modelle dahinter stehen werden am Ende, ist klar, weil wir natürlich zwei verschiedene Dialekträume adressieren. Ja, und aber auch innerhalb dieser Dialekträume gibt es natürlich nochmal Unterschiede. Und letztlich muss die KI so sensibilisiert werden, dass sie mit diesen Unterschieden umgehen kann.
Ein hartes Stück Arbeit, das in den nächsten 3 Jahren geschafft werden soll. Eventuell kommen dann noch weitere Regionen dazu, sodass das Bayerisch der universitätseigenen KI immer variantenreicher wird. Zunächst aber taucht ein junger Sprachwissenschaftler mit dem KI-Rucksack in Mühldorf und Mittenwald auf.
Also gerade war ein Mitarbeiter von uns unterwegs in Mühldorf und sind zu den Leuten gefahren und haben Dialektsprecher und Dialektsprecherinnen aufgenommen, jetzt in dem Fall 4 Stück, in verschiedenen kommunikativen Situationen, um auch da die Unterschiede abbilden zu können. Und sind dann vor Ort mit den Leuten, kommen mit den Leuten ins Gespräch. Im zweiten Schritt werden wir aber auch mit den Modellen, wenn sie dann ein gutes Niveau erreicht haben, zu den Leuten gehen und ihnen zeigen, dass es funktioniert. Also dass die KI quasi die Menschen in diesen Dialektregionen jetzt eben adäquat versteht.
Kompliziert macht das Projekt auch, dass Sprachen und Dialekte sich laufend verändern. Ein wissenschaftliches Ziel von Professor Bülow ist deshalb, zu erkennen, welche Faktoren für den Sprachwandel verantwortlich sind. Ganz praktisch kann die bayerisch sprechende KI zum Beispiel im Navigationsgerät helfen, die Anfragen des Fahrers zu verstehen. Anderes Beispiel, der medizinische Bereich.
Wir sehen das natürlich vor dem Hintergrund, dass viele Ärzte und Ärztinnen natürlich nicht unbedingt aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Die Patienten und Patientinnen vor Ort allerdings, nehmen wir mal eine ältere Frau, die 85 ist, ihr ganzes Leben lang im ländlichen Raum, die ja gesprochen hat und jetzt zum Arzt muss und sich mitteilen muss. Die spricht dann vielleicht ihren Dialekt. Und dann ist es natürlich schwer, sich mit einem Arzt zu verständigen, der vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache hat. Und hier kann KI natürlich helfen, zu übersetzen. Ja, und das ist dann Ziel, dass diese Übersetzungen wirklich sehr, sehr gut funktionieren, damit eben keine Fehler passieren.
Dass eine bayerisch sprechende KI auch in Zukunft praktischen Nutzen hat, da ist sich Professor Bülow sicher. Denn in Bayern wird noch sehr viel mehr Dialekt im Alltag gesprochen als in anderen Regionen Deutschlands. Und Rudolf Neumeier vom Landesverein für Heimatpflege ergänzt, auch in der jüngeren Bevölkerung ist das Interesse für Dialekt da. Die Veranstaltungen dazu sind gut besucht.
Und das zeigt mir, dass Dialekt nicht nur populär ist, sondern dass die Leute das auch wollen, dass sie darüber diskutieren. Wir müssen politisch erreichen, dass wir eben solche, gerade in Bayern oder in Süddeutschland, und da meine ich jetzt nicht nur Altbayern, sondern auch die Franken und die Schwaben, dass wir mehr Selbstbewusstsein wieder bekommen, unsere Akzente und unsere Varianten bewusst zu sprechen, dass sie dann kein Problem damit haben, wenn sie Blaukraut statt, hörst du gleich wieder?
Rotkohl
sagen.
Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Der St. Michaelsbund hat Grund zum Jubeln, denn unser katholisches Medienhaus feiert dieser Tage seinen 125. Geburtstag. Einen Festgottesdienst mit anschließender Jubiläumsfeier hatten wir vor ein paar Tagen, doch für meinen Kollegen Willi Witte ist dieser 125. Geburtstag auch ein Grund zurückzuschauen. Er hat sich deshalb mit unserem Direktor vom St. Michaelsbund, Stefan S., auf eine kleine Zeitreise begeben.
Und diese Zeitreise beginnt genau am 15. Juli 1901. Da gründete der Eichstätter Generalvikar Dr. Georg Triller den katholischen Pressverein für Bayern. Sein Ziel: Volksbildung durch gute Bücher und Zeitungen. 1919 kam erstmals die Münchner Katholische Kirchenzeitung heraus, immer mehr Volksbibliotheken entstanden. 1934 bremsten die Nazis den Pressverein aus. Gleichzeitig wurde er in St. Michaelsbund umbenannt, erklärt Direktor Stefan S.
Waren unsere Büchereien wirklich als Volksbibliotheken gedacht und gemacht? Wurde uns damals auferlegt, uns nur auf Pfarreimitglieder zu beschränken, tatsächlich Pfarrbüchereien zu installieren? Das war nie die Idee des Gründers, von Dr. Triller. Der wollte immer für alle da sein. Und die Zeit zwischen 1934 und 1945 war wirklich eine sehr, sehr schwierige. Also eine Zeit, in der Geschichte nicht nur erlebt, sondern erduldet werden musste.
Nicht zuletzt auch, weil es Listen verbotener Bücher gab, die aus dem Bestand der Büchereien entfernt werden mussten. Nach dem Krieg erholte sich der Michaelsbund aber schnell. Bereits am 8. August 1945 erhielt er eine Lizenz für die Münchner Kirchenzeitung.
Das ist in der Tat erstaunlich. Es ist ja die Lizenz mit der Nummer 6 der amerikanischen Militärregierung, die der St. Michaelsbund damals bekommen hat. Auch mit dem Auftrag, das knappe Papier unter allen Kirchenzeitungen in Bayern zu verteilen. Und das war auch ein Beweis des Vertrauens, dass man dem Michaelsbund das damals zugetraut hat und dass er überhaupt wieder Papier bekommt, um seine Botschaft zu verbreiten.
In den Jahrzehnten danach weitete der Michaelsbund sein Engagement im Buchbereich auf alle 7 bayerischen Bistümer aus und richtete ab 1988 eine Radioredaktion ein.
Der Michaelsbund ist dadurch ein stiller Reichweitenriese geworden, weil er ein Millionenpublikum erreicht. Es steht zwar nicht Michaelsbund drauf, sondern wir sind die katholische Redaktion von Antenne Bayern, aber es ist 100% Michaelsbund drin.
Inzwischen werden neben Antenne Bayern 11 weitere Sender mit Programm beliefert. Es gibt eine Fernseh- und Online-Redaktion und das Magazin Innehalten erreicht alle 14 Tage seine Leser. Und auch im Social-Media-Bereich tummelt sich der St. Michaelsbund. So arbeiten mittlerweile unterschiedliche Berufsgruppen, von der Buchhändlerin bis zum Grafikdesigner im katholischen Medienhaus. Wie wichtig diese Einrichtung mittlerweile ist, zeigt die Reaktion der Gäste beim Festakt.
Es ist enorm wichtig. Wir haben heute ganz viel über Vielfalt gesprochen. Und so ein Haus wie der St. Michaelsbund bringt Vielfalt mit, bringt Farbe mit, bringt Werte mit.
Also es ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern, weil eine starke Stimme mit christlicher Prägung für Demokratie, die auch nicht nur morgen, sondern auch übermorgen noch eine Rolle spielt. Wir haben davon gehört, dass Freiheit durch Bildung geschieht und genau das erleben wir.
Für uns Büchereien ist der Michaelsbund unheimlich wichtig, weil wir dadurch immer fachliche Unterstützung bekommen, immer ein offenes Ohr hören, haben für unsere Probleme und Sorgen und Nöte und werden bestens unterstützt von den Diözesanstellen, aber auch von München selber.
Die Medien, die der Michaelsbund in den vergangenen 125 Jahren bespielt hat, haben sich sehr verändert. Aber mit seinen vielen Verbreitungskanälen, von Instagram, Hörfunk und Magazin bis zur Bücherei, geht er dahin, wo die Leute sind und bleibt damit der Idee seines Gründers treu. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Diesen Mittwoch jährt sich zum 10. Mal das rassistische Attentat am und im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Ein 18-Jähriger hatte damals 9 Menschen erschossen und 5 schwer verletzt. An diesem Freitagabend herrschte in München Ausnahmezustand. Andreas Müller-Syran ist Diakon und Krisenseelsorger und war damals im Einsatz. Er kann sich noch gut erinnern, als ihn die Nachricht erreichte, leitete er gerade eine Fortbildung der Bergwacht im Kloster St. Ottilien.
Wir sind dann mit den Einsatzfahrzeugen der Bergwacht nach München reingefahren und haben eine Einsatzkräftesammelstelle aufgebaut für die Einsatzkräfte, die für Betreuungsaufgaben zur Verfügung stehen. Ich selber bin dann in die Einsatzleitung gegangen und habe dann den Abend im Stab in der Gefahrenabwehrleitung der Landeshauptstadt München als Fachberater verbracht.
Andreas Müller-Zyran war als erfahrener Seelsorger bereits nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York 2001 und dem Anschlag in Paris 2015 im Einsatz gewesen. Aber bereits auf dem Weg nach München spürte er, diesmal ist alles anders.
Also das erinnere ich noch, dass ich dachte, das ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich jetzt nach Paris fahre, um dort Menschen zu betreuen oder hier in meiner eigenen Heimatstadt tätig werden muss. Natürlich hier mit dem Vorteil, dass man noch mal viel mehr Menschen kennt, der Arbeitsauftrag auch ein bisschen ein anderer ist, die Rahmenbedingungen natürlich andere sind. Aber das erinnere ich noch sehr intensiv, dieses Gefühl, das darf ja wohl nicht wahr sein.
In der Zeugensammelstelle kümmerten sich an diesem Abend die Seelsorger und Psychologen vor allem um die Menschen, die den Täter gesehen oder die Schüsse am OEZ mitbekommen hatten. Lange war die Situation chaotisch. Unterschiedliche Meldungen kursierten über die Zahl der Täter. Es gab Nachrichten von Schüssen aus anderen Stadtteilen. Das hatte auch Auswirkungen auf die Mitarbeiter der Krisenintervention und Notfallseelsorge.
Hier war es jetzt eine Situation, in der tatsächlich nicht mehr einschätzbar war, bin ich jetzt hier vor Ort am Olympia-Einkaufszentrum oder auch egal wo in der Landeshauptstadt in diesen Einsatzstellen, bin ich da jetzt wirklich sicher oder geht auch auf mich eine Gefahr aus? Und da haben wir dann sehr deutlich gemerkt, dass tatsächlich eine sehr banale Feststellung eigentlich, ich kann nur dann Sicherheit geben, ich kann nur dann gut und gezielt arbeiten, wenn ich mich selber sicher fühle.
Ungefähr 2,5 Stunden nach seinen ersten Schüssen wurde der Täter von der Polizei gestellt und tötete sich selbst. So schrecklich die Ereignisse dieses Abends auch waren, was die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte angeht, zieht Andreas Müller-Zürern eine positive Bilanz.
Wir hatten schon angefangen, vorher schon darüber nachzudenken, wie wir vor allem, und das ist so ein ganz entscheidender Punkt, die Schnittstelle zwischen den Strukturen der Polizei und den Strukturen des Rettungsdienstes und der Betreuung, wie wir diese Schnittstellen optimieren konnten. Und da hatten wir einen sehr guten Kontakt und Austausch schon vorher. Und das, würde ich sagen, hat uns in der Situation enorm geholfen. Dadurch sind wir sehr schnell ins Arbeiten gekommen. Wir kannten uns persönlich. Wir konnten sofort aneinander anknüpfen. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass das hier in München deutlich, deutlich besser gelaufen ist als im Bundesvergleich andere Ereignisse vorher und nachher.
Dennoch, für viele Menschen in München war dieser sonnige Freitagabend absolut traumatisierend, ist sich der Diakon sicher.
Und da wird es jetzt viele geben zum 10. Jahrestag, die sich daran erinnern, dass sie das erste Mal in ihrem Leben von jetzt auf sofort in eine Situation hineinkamen, in der sie Todesangst hatten. Und die Erfahrung von Todesangst ist eine Erfahrung, die sich bleibend im Gedächtnis festsetzt. Ich weiß, dass zahllose Menschen durch diesen Freitagabend und diesen Erfahrungen vor 10 Jahren psychisch krank wurden. Und dass es bei vielen Menschen schwere Wunden hinterlassen hat.
Auch 10 Jahre nach dem Attentat nimmt die Gesellschaft solche Traumatisierungen noch immer nicht ernst genug. Und deshalb müssen die Hilfsmöglichkeiten für die Betroffenen noch erheblich ausgebaut werden, wünscht sich Andreas Müller-Zürern. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Mehr als 11 Millionen Deutsche machen jährlich Urlaub in Italien. Wundert nicht, es ist ja auch wunderschön dort. In unserem Kinderbuchtipp stellen wir Ihnen heute ein Buch vor, mit dem sich der junge Leser schon mal ins Dolce Vita reinträumen kann, bevor es schon bald vielleicht wirklich nach Italien geht. Einen Romantipp und einen Sachbuchtipp haben wir on top natürlich auch noch in unseren MKR Buchempfehlungen. Buchprofile, der MKR Lesetipp. Der Roman
Claire Chambers, Heimliche Zeilen. Christopher Flinders lebt allein in einem kleinen Ort in Yorkshire. Dabei wollte er eigentlich Schriftsteller werden. Als junger Mann wird er von einem berühmten Lektor entdeckt und taucht in die Londoner Literaturszene ein. Doch dann verliebt er sich in die falsche Frau und sein Leben nimmt eine ganz andere Richtung. Viele Jahre später wird Christopher von seiner Vergangenheit eingeholt. Alte Briefe, Erinnerungen und verpasste Chancen spielen plötzlich wieder eine Rolle. Die Autorin erzählt warmherzig und mit feinem britischen Humor von großen Träumen, unerfüllter Liebe und der Frage, ob man Fehler aus der Vergangenheit irgendwann wieder gut machen kann. Ein kluger, berührender Roman, der lange nachhallt. Heimliche Zeilen von Claire Chambers kostet 26 Euro.
Das Kinderbuch.
Christina Kreuzer, Blaue Zitronen, der Sommer, als alles anders wurde. Antonia hat ein schweres Jahr hinter sich. Seit der Trennung ihrer Eltern ist nichts mehr wie früher. Umso größer ist die Freude, als sie den Sommer mit ihrer Patentante auf einer kleinen italienischen Insel verbringen darf. Zwischen Meer, Zitronenbäumen und neuen Freundschaften findet sie langsam wieder zu sich. Doch dann taucht ein unerwarteter Besucher auf und ein Familiengeheimnis stellt plötzlich alles in Frage. Die Autorin erzählt einfühlsam von Freundschaft, Familie und der Kraft eines Neuanfangs. Ein stimmungsvolles Sommerbuch voller italienischem Flair für junge Leserinnen und Leser ab etwa 11 Jahren. Und für alle, die Fernweh lieben. Blaue Zitronen, der Sommer, als alles anders wurde, von Christina Kreuzer, kostet knapp 15 Euro.
Das Sachbuch.
Luisa Dellert, Unshame. Warum schämen wir uns eigentlich für unseren Körper? Warum glauben so viele Menschen nicht schön, nicht schlank oder nicht perfekt genug zu sein? In diesem Buch setzt sich Luisa Dellert mit Schönheitsidealen, Körperbildern und gesellschaftlichen Erwartungen auseinander. Offen und persönlich erzählt sie von eigenen Erfahrungen mit Scham, Selbstzweifeln und dem Druck, bestimmten Vorstellungen entsprechen zu müssen. Dabei macht sie Mut, den eigenen Körper anzunehmen und sich von unrealistischen Idealen zu lösen. Ein ehrliches, leicht zugängliches Sachbuch über Selbstakzeptanz, gesellschaftliche Normen und die Frage, wie wir freier mit uns selbst leben können. Unshame von Luisa Dellert kostet knapp 19 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Wer den Namen Maria Magdalena hört, denkt vielleicht an eine Büßerin, eine Prostituierte. Aber Apostelin der Apostel kommt wohl den wenigsten in den Sinn. Aber genau das ist Maria Magdalena eigentlich. Am 22. Juli ist ihr Gedenktag, eine Gelegenheit, um mal die Figur genauer unter die Lupe zu nehmen.
Die Figur Maria Magdalenas als Sinnbild der Sünderin war früher weit verbreitet. In den letzten Jahrzehnten hat sich das geändert, aber ganz langsam. Auch die Frauenseelsorge der Erzdiözese München und Freising will dazu beitragen, denn Leiterin Irmgard Huber sieht in Maria Magdalena etwas anderes.
Sie war die Erstzeugin der Auferstehung. Sie ist die Konstante in allen Evangelien, immer mit dabei. Also sie hatte ja garantiert eine sehr herausragende Rolle, sowohl in der Gruppe, die mit Jesus durchs Land zog, als auch dann nachösterlich. Sie dürfte eine Leitfigur gewesen sein für diese Jesusbewegung.
Und für viele katholische Frauen ist Maria Magdalena deshalb ein Vorbild. Das findet auch Magdalena Franke. Sie ist Werkstudentin bei der Frauenseelsorge München und ihre Namenspatronin hat für sie eine besondere Bedeutung.
Also es ist vor allem schon eine persönliche Beziehung dadurch, dass ja, sie eine besondere Namenspatronin ist für mich, von der auch für mich persönlich eine große Stärke ausgeht und die auch motiviert, in einer männerdominierten Kirche auch als Frau eine Rolle einzunehmen und die Rolle einzufordern.
Diese Stärke sehen immer mehr Katholiken, vor allem seit sich Ost- und Westkirche einander annähern. Denn in der Ostkirche gilt Maria Magdalena schon immer als Apostel gleich. Und nicht nur das. Kirchenlehrer wie Thomas von Aquin haben sie sogar Apostelin der Apostel genannt. Was das bedeutet, weiß Irmgard Huber.
Apostelin der Apostel wird sie genannt, weil sie im Johannesevangelium den Auftrag erhält vom Auferstandenen, dass sie losgeht, um den Aposteln zu verkünden, ihr ist der Auferstandene begegnet. So gesehen ist sie also quasi den Aposteln vorangestellt als die erste Gesandte.
Deshalb ist Magdalenas Gedenktag am 22. Juli mittlerweile ein Fest wie die der anderen Apostel. Aber das erst seit 10 Jahren. Für Irmgard Huber war das ein großer Schritt.
Wir starten zum Beispiel in der Katholischen Akademie, wo es darum geht, von der theologischen Seite her auf diese Maria Magdalena zu schauen. Dann gibt es eben in der Pfarrei die Möglichkeit mit Vortragsabenden. Wir werden am 22. Juli hier in München St. Michael einen großen Festgottesdienst feiern. Es sollen eigentlich alle Milieus angesprochen werden.
Und eben so ein Gottesdienst feiert die Frauenseelsorge heute in München. Feste gibt es aber in vielen Orten, also schauen Sie doch mal bei Ihrer Gemeinde vorbei. Lilly Krücker für das MKR.
12 Leuchter hängen in den meisten Pfarrkirchen an den Wänden als Symbol für die 12 Apostel. Soweit so gut. In vielen Pfarreien gibt es aber seit einiger Zeit auch einen 13. Leuchter. Der steht für die heilige Maria Magdalena, die heute ihren Namenstag feiert. Vor 10 Jahren hat Papst Franziskus sie zur Apostelin der Apostel ernannt. Völlig zu Recht, findet Pastoralreferent Achim Est aus Freising.
Also für mich bedeutet es einfach, dass sie wirklich, also praktisch die erste Zeugin und die erste Gesandte der Auferstehungsbotschaft war. Und sie war es praktisch, die nach der Katastrophe vom Karfreitag dann zum Grab ging und den 12 Jüngern die Botschaft der Auferstehung brachte. Also eine Frau, die sich was getraut hat, ich könnte auch sagen, eine Impulsgeberin für die männlichen Apostel, sich doch endlich aufzumachen und die Erfahrung der Auferstehung bei sich selbst zuzulassen.
Eine starke Frau war sie wohl, diese Maria Magdalena. Ihr zu Ehren findet sich in der Pfarrkirche St. Lambert in Freising auch ein Fresko zu ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Direkt davor steht seit Ostern der Magdalenenleuchter. Der Weg dahin war nicht unproblematisch, meint Pastoralreferent Achim Est.
Zum einen sollte Farbe und Oberflächenstruktur und die Form der Apostelleuchter aufgegriffen werden, aber die ja an der Wand fest installiert sind. Und gleichzeitig sollte dieser neue Leuchter eben eigenständig sein. Ein weiterer Leuchter jetzt an der Wand kam nicht in Frage, weil wir dann in das Wandfresko hätten eingreifen müssen. Also musste der Leuchter selber freistehend sein. Und dann zugleich aber auch so groß, dass er von der Gemeinde noch wahrgenommen wird.
Und gleichzeitig sollte der Magdalenenleuchter dem Osterleuchter keine Konkurrenz machen. Mit der jetzigen Lösung sind alle zufrieden und der Leuchter weist noch einmal extra auf das Fresko hin. Die Kerzen auf den Apostelleuchtern werden nur an hohen Feiertagen entzündet. Das ist auch in Rosenheim so. Hier gibt es in der Pfarrkirche St. Josef der Arbeiter keinen eigenen Magdalenenleuchter, erklärt Dekan Thomas Schlichting.
Ja, es ist in vielen Kirchen ja gar nicht so der 13. Leuchter, sondern man hat eine Kerze beschriftet mit Maria Magdalena. Und nachdem die Apostelkataloge in den Evangelien ja nicht immer dieselben Namen in derselben Reihenfolge nennen, ist hier eine gewisse Variabilität möglich.
Denn in den vier Evangelien tauchen nicht immer identische Apostelnamen auf, sie wechseln durch. Leuchter oder beschriftete Kerze, beides weist auf die besondere Frau Maria Magdalena hin. Längst ist der Irrtum ausgeräumt, es handelt sich dabei um die Sünderin Maria, die sich Jesus zu Füßen wirft. Für Dekan Thomas Schlichting ist wichtig, dass es sich um eine treue Gefährtin von Jesus gehandelt hat.
Ich denke schon, dass Maria Magdalena dafür steht, dass Jesus eben nicht nur unterwegs war mit Männern, sondern dass es da auch Frauen gab, die, wie es im Evangelium auch deutlich steht, mit Jesus Dialog geführt haben.
Jesus und die Evangelisten wollten also ziemlich sicher keine reine Männerhierarchie in der Kirche. Für den Freisinger Achim Est ist deshalb Maria Magdalena nicht nur eine wichtige Figur in der damals noch jungen Kirche des ersten Jahrhunderts.
Und so ist dann eben auch der Titel Apostelin der Apostel, das ist für mich zugleich ein Ausrufezeichen für unsere eigene Zeit, nämlich den Frauen endlich die Teilhabe zuzugestehen, die ihnen auch in unserer Kirche immer noch vorenthalten wird.
Auch hier übernimmt die heilige Maria Magdalena also wieder eine besondere Rolle. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Früher galt sie als Sünderin oder sogar Prostituierte. Mittlerweile sehen sie viele als ein Symbol für feministische Theologie. Die Rede ist natürlich von Maria Magdalena. Warum sie so wichtig für die Diskussion um die Rolle der Frau in der Kirche ist, wollten wir von der evangelischen Theologin Professor Judith Hartenstein wissen.
Sie gehörte vermutlich zu den wirklich allerersten, die davon überzeugt waren, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das heißt eben erstens, dass sie zentral wichtig ist und auch durchaus in Konkurrenz zu Petrus wichtig. Später ist Petrus immer der Erste, der von der Auferstehung Jesu redet. Das stimmt historisch, denke ich nicht. Und das zeigt natürlich, dass sie da einfach eine wichtige Rolle spielt und dass sie da selbstverständlich zugehört.
Eine zentrale Rolle einnehmen dürfen und selbstverständlich dazugehören. Das wünschen sich viele Frauen in der Kirche auch heute. Maria Magdalena ist eines der stärksten frühkirchlichen Beispiele dafür. Früher war also alles besser? Na, das stimmt so auch nicht ganz, erklärt die Professorin.
Ich glaube, es gab nie so eine richtig völlige Gleichberechtigung in der frühen Kirche. Aber es gab Rollen für Frauen, es gab Versuche, sie zurückzudrängen und auf Familie und Kinder zu beschränken. Aber es gab auch die Gegenbewegung, die Frauenrollen stärker macht. Dazu gehört, finde ich, schon das Johannesevangelium. Also wenn man das vergleicht mit den drei anderen, dann sind die Frauenrollen stärker. Dazu gehört auch das Maria-Evangelium mit der stärkeren Rolle.
Denn das Maria-Evangelium ist sogar nach ihr benannt. Hier spielt Magdalena die Hauptrolle. Sie wird nach Jesu Tod zur Anführerin der Jünger. Im Johannesevangelium ist sie diejenige, die Jesus auf allen Wegen begleitet, am Kreuz um ihn trauert und später seine Auferstehung verkündet. Sie also zum Vorbild für starke Frauen in der Kirche zu machen, liegt für Judith Hartenstein nahe.
Es gibt im zweiten Jahrhundert Schriften, die die Frauenrolle stärker sehen als andere. Also diese Idee, sie sozusagen als Vorbild zu nehmen für Frauen, die eine wichtige Rolle spielen wollen, das gab es eben schon in der Frühzeit. Und das, was ich daran total tröstlich finde, ist, dass das irgendwie auch zeigt, es gab schon immer in der Kirche das Ringen darum. Und die Rolle von Frauen war nie wirklich klar.
Das sieht die katholische Theologiestudentin Magdalena Franke genauso. Ihre Eltern haben sie bewusst nach Maria Magdalena benannt. Und? Sie ist froh über ihre Namenspatronin.
Also es ist schon eine persönliche Beziehung dadurch, dass sie eine besondere Namenspatronin ist für mich, von der auch für mich persönlich eine große Stärke ausgeht, die auch motiviert, in einer männerdominierten Kirche auch als Frau eine Rolle einzunehmen und die Rolle einzufordern.
Das Beste, Maria Magdalena ist nicht die Einzige. In der Bibel finden sich viele andere starke Frauen. Zum Beispiel die Apostelin Junia, Phoebe oder Dorcas. Sie machen Mut und zeigen, dass Frauen in der Kirche nicht alleine kämpfen müssen. Lilly Krücker für das MKR.
In dieser Woche feiern wir den Gedenktag von Maria Magdalena, einer Frau, die Zeugin von Jesu Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung wurde und die für viele Menschen bis heute als Vorbild in der Kirche dient. Auch unser Inhaltenmagazin befasst sich unter anderem in dieser Woche mit ihr und mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Florian Ertl erzählt uns jetzt mehr. Servus Florian.
Ivo, grüß dich.
Florian, bist du auch Maria Magdalena-Fan?
Sagen wir mal so, sie ist schon eine sehr wichtige Figur in der Jesusbewegung in der frühen Kirche. Der große Theologe Thomas von Aquin hat ihr bereits im Mittelalter den Titel Apostelin der Apostel verliehen. Mhm. Dass sie sozusagen als Osterzeugin die Auferstehung Jesu den Jüngern gebracht hat. Es gibt davon nicht allzu viel Darstellung in der Kunstgeschichte übrigens, Ivo, aber eine ist recht bekannt und die haben wir in unserer Ausgabe tatsächlich auch gebracht. Ich kann sie dir zeigen hier.
Okay.
Das ist eine aus dem Mittelalter, aus dem sogenannten Albani-Psalter, ist also in St. Albans in England entstanden und wird heute in der Dombibliothek in Hildesheim aufbewahrt. Und da sieht man schon die Jüngerschar sehr gedrängt mit großen Augen und offenen Mündern. Mhm. Und Maria Magdalena tatsächlich in der Pose der Lehrerin, der Verkünderin. Und das ist natürlich eine Darstellung, mit der sich viele Frauen auch heute in der Kirche identifizieren können und die hier in diese Figur, die im Laufe der Kirchengeschichte aus ganz verschiedenen Figuren auch in der Bibel zusammengesetzt wurde, übrigens ganz spannend, die sich hier wiedererkennen. Und nachdem Papst Franziskus vor 10 Jahren den Gedenktag von Maria Magdalena in den Rang eines Festes erhoben hat, in den liturgischen Rang, ist sie also, sage ich mal, auch jetzt liturgisch aufgewertet worden.
Mhm. Ja.
Ich merke,
ja, ich höre faszinierend zu. Ich finde das eine tolle Geschichte. Vor allen Dingen habe ich letztens gelesen, sie ist ja quasi der 13. Apostel somit.
Ja, es gibt tatsächlich die Bewegung auch, dass man kennt in den Kirchen, sind die sogenannten Apostelleuchter.
Ja.
Wo also für jeden der 12 ein Kerzenhalter sozusagen.
Oder Kronleuchter oder
was auch immer. Oder ein Gedenkstein zumindest an der Wand, an den Seitenwänden zumeist ist. Und da gibt es die Bewegung, dass ein 13. hinzugefügt wird, um Maria Magdalena sozusagen in diesen ganz engen Kreis um Jesus mit aufzunehmen und zu integrieren. Das ist eine schöne Geste. Und Maria Magdalena wird natürlich auch im Film sehr unterschiedlich dargestellt. Ja. Auch da hat sie einen Wandel mittlerweile vollzogen von der Sünderin, sage ich mal, zur Büßerin und heute dann eher schon ja auch zu einer der führenden Figuren in dieser frühen Bewegung um Jesus.
Jetzt hätte ich beinahe gesagt, so kann man aufsteigen, aber das ist natürlich jetzt wieder sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber egal, neben Maria Magdalena wird es ja auch in diesem Sommer wieder spannend, denn ihr habt ja schon wieder das Sommerrätsel am Start.
Ja, selbstverständlich. Bei uns läuft das Sommerrätsel wieder in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen aus Eichstätt. Mhm. Und ja, diesmal fragen wir nach modernen Kirchenbauten bei uns hier in der Erzdiözese und in Eichstätt. Und ja, es sind wieder schöne Preise zu gewinnen. Unser Hauptpreis ist letztendlich wieder vom Bayerischen Pilgerbüro, unserem bewährten Rätselpartner, gesponsert. Es ist eine Flugreise im nächsten Jahr nach Santiago zum Jakobsweg und in die Umgebung. Also da kann man schon gut was mitmachen. Wir haben nächstes Jahr auch ein Jakobusjahr, ein Santiago-Jahr sozusagen. Und ja, da wird es dann sicherlich auch ziemlich bewegt sein dort.
Absolut.
Und da kann man mit dabei sein. Also mitmachen. Lösen, moderne Kirchenbauten, Ivo?
Ich muss dazu sagen, in der letzten Ausgabe habe ich schon gesehen, die kenne ich. Da hätte ich sogar auch gewinnen können. Aber ich darf ja leider nicht mitmachen. Also, diesmal gibt es im Inhaltenmagazin die Möglichkeit auf eine Pilgerreise beim großen Sommerrätsel und jede Menge Wissenswertes über Maria Magdalena. Wie immer, am Zeitschriftenstand in vielen Kirchen, bequem im Abo nach Hause geliefert oder mit der Inhalten-App. Egal auf welchem Weg, wir wünschen eine grandiose Zeit beim Lesen und Entdecken und dir, lieber Florian, eine gute Woche derweil.
Danke, Ivo.
Knappe Kassen, die sind im Erzbistum München und Freising nicht wirklich neu. Seit Jahren muss Kirche den Gürtel enger schnallen. Jetzt hat die Erzdiözese den Jahresabschluss für 2025 und den Haushalt 2026 vorgelegt. Nicht verwunderlich, die schwindenden Kirchensteuereinnahmen machen Finanzdirektor Markus Reif nach wie vor große Sorgen.
Auf der anderen Seite eben die steigenden Löhne, die steigenden Preise, die wir ja allerorts sehen. Das ist eben insbesondere im Personalbereich, aber genauso in den Baumaßnahmen, welche enorme Steigerungsraten wir da in den letzten Jahren gesehen haben. Und wenn man die Dinge eben nebeneinander legt und sich anschaut, dass die Kirchensteuer eben stagniert, im besten Fall jetzt über die letzten 10 Jahre gesehen, und gleichzeitig aber Löhne und Preise in dem Maß steigen, wie sie gestiegen sind, dann ist klar, dass sich da eine ganz große Lücke auftut.
So sind eben die Kirchensteuereinnahmen im Erzbistum allein im vergangenen Jahr um 15 Millionen Euro nach unten gegangen. Mit wachem Blick werden deshalb seit Jahren schon Kosten unter die Lupe genommen und nach Möglichkeit runtergefahren.
Indem wir sehr behutsam sind, was den Personalstand angeht. Wir versuchen einfach mit dem Personal, das wir haben, umgehen zu können, ohne jetzt das groß auszuweiten, um da zusätzliche Kosten zu vermeiden. Es wird gespart in den Ressorts bei den üblichen Ausgaben dort. Also das sind ganz viele verschiedene Elemente, die da zusammenspielen müssen. Und das wird man halt, wenn die Situation sich weiter verschlechtert, immer stärker auch dann noch im Einzelnen tun müssen.
Aber Seelsorge und Bildung sind personalintensive Bereiche und sie zählen eben zu den Kernaufgaben der Kirche, die man vielleicht zurückfahren muss, sich aber auf keinen Fall daraus zurückziehen möchte. Also müssen mögliche Kostenfaktoren aufgespürt und reduziert werden, meint Generalvikar Christoph Klingern. Beispiel: der Gebäudeunterhalt der Pfarreien. Hier hat die Erzdiözese das Projekt Immobilien und Pastoral gestartet, so der Generalvikar.
Also unser Projekt Immobilien und Pastoral setzt an der Herausforderung an, dass wir einfach unsere Baulast reduzieren müssen. Wir, meine ich jetzt sowohl die Erzdiözese als auch die Kirchenstiftungen, die ja die Mehrzahl der Gebäude, kirchlichen Gebäude im Erzbistum betreiben und in deren Eigentum sie stehen. Und das Ziel dieses Projektes ist, dass die Menschen vor Ort diskutieren, welche Gebäude brauchen wir in der Zukunft noch, um kirchliches Handeln vor Ort auch gestalten zu können, und welche Gebäude braucht es vielleicht dafür nicht mehr.
Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche Gebäude kann man abstoßen, andere zusammen mit anderen Institutionen nutzen oder sie umbauen, um sie für andere Zwecke als kirchliche bereitzustellen. Pilotprojekte sind da die Dekanate Berchtesgaden und Forstenried. Konkrete Projekte, um die Baulast zu verringern, sind da noch nicht zusammengetragen worden.
Was man sagen kann, ist, dass vor allem auch bei Pfarrheimen sich diese Frage stellt, gerade im städtischen Bereich, wo Pfarrheime auch oft nahe beieinander sind und hier auch vielfach eben die Denkmalschutzproblematik nicht gegeben ist, die jetzt bei den Kirchen eher gegeben ist. Und deswegen gibt es da eben Diskussionen, welche Pfarrheime vielleicht perspektivisch anders genutzt werden können oder vielleicht, wenn sie so baufällig sind, sogar komplett ein neues Gebäude dort errichtet werden kann.
3600 pastoral genutzte Gebäude gibt es im Erzbistum. Eine Strategie will die Erzdiözese aber auf keinen Fall einschlagen, meint Finanzdirektor Markus Reif.
Sie können mit dem Verkauf einer Immobilie im besten Fall Löcher stopfen, und zwar einmal. Also das ist letztlich keine Strategie, das ist ein Notnagel. Im Zweifel drum ist das jetzt kein Plan, den wir da verfolgen oder aufsetzen. Die Immobilien müssen dazu dienen, uns laufend Einnahmen zu generieren.
Das Projekt Immobilien und Pastoral soll auf alle Dekanate ausgedehnt werden und verspricht Erfolge. Noch mehr Maßnahmen in anderen Kostenbereichen werden folgen müssen. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Für die Kinder naht mit Riesenschritten die Ferien und für die Erwachsenen die Urlaubszeit. Da ist das kommende Wochenende ja eine willkommene Verschnaufpause vor dem Endspurt. Wenn Sie jetzt aber nicht nur im Biergarten entspannt rumsitzen wollen, mein Kollege Willi Witte hat ein paar richtig schöne Freizeittipps für Sie zusammengetragen.
Am Samstag hat Jakobus, der Schutzpatron der Pilger, seinen Namenstag. Ehrenamtliche der katholischen Stadtkirche Germering laden deswegen an diesem Tag zum Pilgern mit Hinz und Kunz und Kind ein. Los geht es um 10 Uhr an der Kirche St. Jakob in Unterpfaffenhofen. Ein rund 3-stündiger Fußmarsch führt von dort zur Kirche St. Peter und Paul in Holzkirchen bei Alling. Unterwegs wird gesungen, geratscht und geschwiegen. Dazu gibt es Gebetsimpulse. Getränke und Verpflegung sind selbst mitzubringen. Die Rückkehr nach Unterpfaffenhofen erfolgt entweder mit dem Bus oder zu Fuß. Dort schließt sich ein gemütliches Beisammensein am Germeringer See an. Die Pilgerwanderung von St. Jakob unter Pfaffenhofen nach Holzkirchen am Samstag um 10 Uhr ist kostenlos. Nur der Bus und die Einkehr sind zu bezahlen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Münchens größtes Tanzfest verwandelt den Gasteig HP8 am Samstag in eine Tanzfläche für alle. Profis und Neulinge, Kinder und Jugendliche, Seniorinnen und Senioren nehmen ab dem Nachmittag bis nach Mitternacht das ganze Areal in Beschlag. Ob Capoeira, Salsa oder Silent Disco unter freiem Himmel, Tanz den Gasteig bringt alle in Bewegung, barfuß im Rollstuhl oder auf High Heels. Das gesamte Programm ist kostenlos. Einfach am Samstag ab 15 Uhr im Gasteig HP8 in der Hans-Peisinger-Straße vorbeikommen und mittanzen. Die Pfarrkirche St. Martin in München-Mosach gehört am Samstagabend den Chören. Drei Ensembles der Pfarrei bieten eine bunte Palette musikalischer Werke verschiedener Jahrhunderte. Und die sind teils zum Mitsingen, zum Beispiel Titel von ABBA oder den Beach Boys. Als Gastchor beteiligen sich die Arzis-Vokalisten. Sie präsentieren Auszüge aus den Carmina Burana von Karl Orff und der ersten Walpurgisnacht von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Chornacht in der Mosacher Pfarrkirche St. Martin beginnt am Samstag um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind hochwillkommen. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.
Heute vor 50 Jahren ist Kardinal Julius Döpfner gestorben. Der Münchner Erzbischof gehört zu den wichtigsten deutschen Kirchenmännern des 20. Jahrhunderts. Sein Erbe wird inzwischen aber auch kritisch gesehen. Wie es dazu kam, das und mehr, weiß mein Kollege Paul Hasel. Paul, beginnen wir erstmal mit den Verdiensten von Kardinal Döpfner. Warum war er denn für die katholische Kirche so wichtig?
Kardinal Döpfner war einer der Architekten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Er setzte sich dafür ein, dass die Kirche moderner und dialogfähiger wird und damit näher an den Menschen dran ist. Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Moderator des Konzils gehörte er weltweit zu den einflussreichsten Bischöfen seiner Zeit. Ja, und sein Wahlspruch, der lautete: Wir verkündigen den Gekreuzigten, und das war für ihn eigentlich auch Programm, denn dahinter stand die Überzeugung, dass eben Christus das Zentrum der Kirche ist und nicht irgendwelches weltliches Machtgehabe dann das kirchliche Leben bestimmen soll.
Trotzdem ist sein Name heute auch mit dem Missbrauchsskandal verbunden. Wie passt denn das Ganze zusammen?
Ja, Ivo, gerade das macht die Bewertung so schwierig. Das Münchner Missbrauchsgutachten von 2022 kommt zu dem Schluss, dass Döpfner in mehreren Fällen Fehlverhalten im Umgang mit beschuldigten Priestern vorgeworfen werden muss. Aus heutiger Sicht wurden Betroffene nicht ausreichend geschützt und Hinweise von ihm nicht konsequent genug verfolgt. Gleichzeitig muss man auch sehen, er handelte in einer Zeit, in der sexueller Missbrauch in der Kirche kaum als systemisches Problem erkannt wurde. Das entschuldigt natürlich nichts, erklärt aber den historischen Kontext. Und heute gehört diese kritische Seite genauso zu seinem Vermächtnis wie seine Verdienste um die Erneuerung der Kirche.
Was bleibt also unterm Strich von Kardinal Döpfner?
Ja, vor allem die Erkenntnis, dass große Persönlichkeiten eben selten nur Helden oder nur Täter sind. Fest steht, Kardinal Döpfner hat die katholische Kirche in Deutschland nachhaltig geprägt. Ohne ihn wären viele Veränderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils wohl langsamer umgesetzt worden. Gleichzeitig zeigt sein Beispiel, dass auch ein bedeutender Kirchenführer schwerwiegende Fehler machen kann. Wenn wir also heute an Kardinal Döpfner erinnern, sollten wir seine historischen Leistungen vor Augen haben, müssen aber genauso seine Versäumnisse im Umgang mit Missbrauch benennen. Nur beides zusammen wird seiner Persönlichkeit meiner Meinung nach wirklich gerecht.
Da hast du recht. Vielen Dank, lieber Paul. Der Münchner Kardinal Julius Döpfner ist heute vor 50 Jahren gestorben. Vielen Dank nochmal, Paul, dass du uns diese vielschichtige Persönlichkeit einmal etwas genauer vorgestellt hast.
Sehr gerne, Ivo.
Ja, die Arbeit macht einen ganz erheblichen Teil unseres Lebens aus. Sie führt dazu, dass wir uns stolz fühlen, wenn wir etwas erreicht haben. Völlig egal, ob beim Handwerk oder im Büro. Ja, und auch bei Menschen mit Beeinträchtigung sieht es nicht wirklich anders aus. Mein Kollege Willi Witte hat die Wendelstein-Werkstätten im Landkreis Rosenheim besucht, wo Menschen mit Behinderung an unterschiedlichsten Plätzen arbeiten. Willi, erstmal, was sind denn die Wendelstein-Werkstätten genau?
Ja, die Wendelstein-Werkstätten gibt es seit fast einem halben Jahrhundert in Rosenheim. Sie sind eine Einrichtung der Caritas und Menschen mit Beeinträchtigung finden hier einen Arbeitsplatz. Über 600 Menschen werden an 4 Standorten betreut. Das reicht von Menschen mit psychischen Störungen bis zu schwerst Mehrfachbehinderten. Die Palette der Arbeitsplätze reicht von der Herstellung von Kartonagen bis zur mittlerweile renommierten Designlinie Side by Side. Und dazu gehören hochwertige Spielwaren und exklusive Wohnaccessoires. Die Philosophie, die dahinter steht, ist, Menschen mit Beeinträchtigung einen Platz zu bieten, an dem ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie ihre Fähigkeiten einsetzen können. Die Pressesprecherin der Wendelstein-Werkstätten, Petra Rohhirse, hat das ganz kurz so ausgedrückt.
Also ich sage immer, bei uns, was über allem steht, ist wirklich die Nächstenliebe. Also alle, die bei uns halt arbeiten, die sind davon geprägt, dass sie halt was Gutes tun wollen, aber das halt mit fachlicher Expertise auch.
Und diese Werkstätten haben den Bayerischen Staatspreis für eines ihrer Produkte gewonnen. Was bedeutet das denn für die Wendelstein-Werkstätten?
Ja, die Werkstätten haben den Bayerischen Staatspreis für die Side-by-Side-Linie gewonnen, die ich vorhin gerade erwähnt habe. Das ist ein sehr renommierter Handwerkspreis und der macht deutlich, die Side-by-Side-Linie überzeugt durch höchste Qualität und ein sehr breites Angebot. Die Projektleiterin Sabine Meyer dazu.
Also wir haben ein sehr kompetentes Team von Schreinern, die ja auch Schreinerausbildung haben. Und bei uns ist ja das Prinzip von der Arbeit, dass die Arbeit an sich, die Arbeitsschritte zerlegt werden in ganz viele kleine Einzelteile und eben so möglichst viele Leute auch teilhaben können am Arbeitsprozess. Also bei uns geht es nicht immer nur darum, möglichst schnell und möglichst rationell zu arbeiten, sondern eben auch Teilhabe am Arbeitsleben einfach anzubieten.
Und kaufen kann man diese Designlinie in Läden für hochwertige Inneneinrichtungen. Und sie verstärkt die Philosophie der Wendelstein-Werkstätten, hier keine Beschäftigungstherapie anzubieten, sondern hochwertige Produkte herzustellen.
Du sagst es gerade, die Holzwerkstatt mit ihrer Side-by-Side-Linie ist mittlerweile ja sehr bekannt in der Region. Welche Arbeitsplätze bieten denn die Wendelstein-Werkstätten Menschen mit Behinderung noch an?
Also die Bandbreite ist ziemlich groß. Das reicht von der Wäscherei, wo Bett- und Tischwäsche unter anderem für Krankenhäuser und Heime gewaschen wird, über die Metallwerkstatt mit Werkstücken für die Zulieferindustrie bis zur Abteilung für Aktenvernichtung und Wachszieherei, um nochmal einige zu nennen. Die Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung, den für sie passenden Arbeitsplatz zu finden, sind also ziemlich groß.
Ach ja, eins noch. Kann ich denn die Produkte der Side-by-Side-Linie auch direkt bei den Wendelstein-Werkstätten kaufen?
Ja, zumindest einen ziemlich großen Teil davon, und zwar im Werksladen. Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass auch immer alle der über 100 Produkte verfügbar sind. Im Werksladen gibt es auch viele andere Produkte, zum Beispiel aus eigener Herstellung wie Essige und Öle oder Kerzen, zum Teil aber auch von ausgesuchten Traditionsherstellern und von Manufakturen in ganz Deutschland.
Vielen Dank, Willi. Wenn Sie mehr über die Wendelstein-Werkstätten und ihre vielen verschiedenen Dienstleistungen erfahren wollen, dann hören Sie doch heute Abend einfach rein bei Total Sozial, gleich nach dem Gottesdienst um kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR. Natürlich jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Sie hören das MKR an diesem Freitag. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Das Wochenende steht vor der Tür. Ja, und an diesem Wochenende, wie immer einmal im Monat, meistens am letzten Samstag des Monats, gibt's von den Fernsehkolleginnen und Kollegen die Sendung TV Bayern Live im RTL Regionalfenster oder auch RTL Bayern. So auch an diesem Samstag. Von 17:45 abends bis 18:45 gibt's dann wieder jede Menge toller Beiträge, die Sie so nicht überall zu sehen bekommen. Bei mir ist jetzt mein Kollege Klaus Schlauk aus unserer TV-Redaktion, der uns jetzt erzählen wird, was in diesem Monat alles Schöne mit dabei ist. Servus Klaus.
Servus Ivo.
Klaus, wie schon gesagt, gibt es am Samstag ja wieder ein paar schöne Beiträge von euch zu sehen. Worum geht es denn unter anderem in diesem Monat?
Also wir haben diesen Monat das große Thema Demokratie, aber wir versuchen diesen abstrakten Begriff so ein bisschen auf die lokale Ebene natürlich herunterzubrechen unter dem Motto mitdenken, mitreden, mitgestalten. Und wir machen das anhand von uns, kann man sagen, anhand vom St. Michaelsbund, aber jetzt nicht als Eigenwerbung, sondern wir versuchen zu zeigen, wo die Medien- und Bildungsarbeit des Michaelsbundes Demokratie fördert.
Und wie sieht das konkret aus?
Also wir fangen an mit dem großen Jubiläum, das der Michaelsbund jetzt gefeiert hat. Du warst ja selber vor Ort, 125 Jahre. Ich konnte leider nicht dabei sein, war verhindert. Wie hat es dir gefallen?
Ich muss sagen, es war sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, wir waren ja erst 13 Uhr hier in der Michaelskirche und danach war es beim großen Festakt im Literaturhaus. Und es war alles in allem also wirklich ganz, ganz toll. Und man hat auch gemerkt, es waren jetzt Menschen dabei, die wirklich mit dem Haus verbunden sind.
Also genau, wie zum Beispiel der Bischof Stefan Oster aus Passau, der Kardinal Marx hat ein Grußwort gesendet. Und wir blicken in unserer Sendung so auf dieses Jubiläum zurück, zeigen, wie der Michaelsbund 1901 gegründet wurde und wie er sich so entwickelt hat zu einer Brücke zwischen kirchlichem Leben und der heutigen Gesellschaft. Und ja, wie dieses Medienhaus zur Demokratiebildung beiträgt und natürlich verbunden mit vielen bunten Stimmen aus dem Festakt.
Und auch weiterhin beitragen wird. Apropos Demokratie, ihr stellt ja auch ein Stipendium vor, habe ich dieses Mal gesehen. Das haben wir schon einige Male im Programm gehabt, aber man muss es immer wieder mal erwähnen.
Genau, das Georg-Weißer-Stipendium, das wird auch vom Michaelsbund vergeben, erinnert an unseren leider viel zu früh verstorbenen Kollegen Georg Weißer, der sich eben ja so mit Widerstandskämpfern aus der NS-Zeit beschäftigt hat und leidenschaftlich da engagiert hat. Und dieses Stipendium unterstützt jetzt eben journalistischen Nachwuchs. Mhm. Zwei Frauen, Katharina Zöpfel und Eileen Kelpe, haben das dieses Jahr bekommen. Und die recherchieren zu einem Projekt, das heißt Lost Words. Mhm. Das beschäftigt sich mit den Abschiedsbriefen von Gefangenen der Nazis aus dem Gefängnis Stadelheim. Mhm. Und viele dieser Abschiedsbriefe, die wurden eben nie abgeschickt. Und die Aktion Lost Words versucht eben, diese nie abgeschickten Abschiedsbriefe jetzt den Angehörigen zuzustellen. Und die beiden Journalistinnen, die recherchieren eben zu diesem Projekt aus philosophischer und aus journalistischer Sicht.
Eine absolut bewegende und sehenswerte Geschichte. Das alles gibt's also am morgigen Samstag bei RTL Regional, also bei TV Bayern Live von den Fernsehkollegen. Ich sag vielen herzlichen Dank, lieber Klaus, dass du da warst. Und Ihnen eine gute Unterhaltung und schalten Sie unbedingt ein. 17:45 geht's los, eine Stunde lang jede Menge für Geist und Seele. Wer sich am Urlaubsort eine Kirche anschaut, nimmt ein bisschen Wasser aus dem Becken gleich am Eingang und schlägt ein Kreuzzeichen. Soweit, so gut. Woher kommt aber dieser Brauch mit dem Weihwasser? Das klären wir jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute das Weihwasser, erklärt vom Pfarrer Stefan Fischbacher.
Weihwasser ist ganz normales Wasser, wie es aus der Leitung kommt. Das ist sauberes Wasser, das vom Priester oder vom Diakon gesegnet wird. Und bei diesem Segen bittet man darum, dass Gott allen Menschen und allen Gegenständen, die damit besprengt werden, beschützen möge vor dem Bösen. In der Regel, meistens, wird auch Salz zu diesem Wasser gegeben. Dieses Salz erinnert daran, dass in der Bibel einmal steht, dass schal gewordenes Wasser soll durch Salz neue Kraft bekommen. Es hat, meine ich, vor allem den Zweck, dass das Wasser länger haltbar wird, weil man davon ausgehen kann, dass Salzwasser nicht so schnell umkippt und frischer bleibt, wenn zum Beispiel im Weihwasserbecken viele verschiedene Menschen eintappen und man weiß nicht, was die für Schmutz mitbringen. Und das hat einen gesundheitlichen, hygienischen Vorteil. Weihwasser behält seine Kraft und die Segenskraft. Der Segen Gottes kann nicht verloren gehen. Es ist aber natürlich sinnvoll, dass man das Weihwasser zeitnah verbraucht und zeitnah anwendet und das nicht über Jahre aufbehält. Wenn es einmal die Situation geben sollte, dass man Weihwasser hier hat und das nicht mehr aufbewahren kann, dann ist es gut, wenn man das Wasser nicht in den Abfluss gießt oder gar mit der Toilette wegspült, sondern dass man dieses Wasser am allerbesten in den Kreislauf der Natur hineingibt, dass man zum Beispiel ganz bewusst mit dem Wasser nach draußen geht und es dann zu einem Busch gibt oder einem Baum, um den damit zu wässern. Und damit ist es dann eine saubere Sache und eine saubere Geschichte.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.